Corso. Kunst und Pop. Der Podcast heute mit Corso-Moderator Kolja Unger und
Benedikt Hartl.
Ja, und der Frage, was wird jetzt aus Nord Stream 2? Bereits vor der russischen Invasion in der Ukraine wurde diese Frage heiß diskutiert. Da ist eine riesige Gaspipeline zwischen Deutschland und Russland und die kann man ja jetzt in diesen Zeiten schlecht in Betrieb nehmen. Also hat Benedikt Hartl sich etwas ausgedacht, was man stattdessen aus den Unterwasserrohren machen kann, nämlich
sie erstmal wieder aus dem Meer holen und dann ein Zentrum für Völkerverständigung.
Und zwar aus so Rohren oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, es ist so eine Art Kapselhotel. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal in Japan waren. In Japan ist es ja ganz normal, dass man in relativ kleinen Unterkünften schläft. Das sind Kapseln, die sind eigentlich genauso groß wie diese Rohre von Nord Stream 2.
Aha. Also wie so Raumkapseln stelle ich mir etwas vor, oder?
Ja, wie Stockbetten, genau.
Ja, okay.
Und die sind aufeinander gestapelt und dann können dort 194 Menschen schlafen.
Mein Gesprächsgast Benedikt Hartl ist der Gründer von Opposite Office, einem aktivistischen Architekturbüro. Herr Hartl, Sie haben schon zuvor von sich reden gemacht mit subversiven Entwürfen, etwa für das amerikanische Kapitol als ja, so eine Art Ritter-Trutzburg gegen weitere Erstürmung oder für den Berliner Flughafen als riesiges Covid-Krankenhaus. Alles ja Entwürfe, die nicht wirklich umgesetzt wurden, wahrscheinlich auch nie dafür gedacht waren. Oder haben Sie auch irgendwo ernsthaft diese eingereicht?
Ich finde die eigentlich ehrlich gesagt gar nicht so unrealistisch. Mhm. Aber es stimmt, also erstens ist es natürlich so, dass Planungsprozesse einfach sehr langwierig sind. Das heißt, wenn ich ein Projekt jetzt plane, vom Stift bis zur Baustelle, bis zum fertigen Bau, kann es schon noch 10 bis 15 Jahre dauern. Deutschland ist einfach sehr kompliziert, hat sehr viele Regeln, sehr viele Bauauflagen. Da dauert es einfach ein bisschen länger.
Ja, aber Ihre Entwürfe sind am Puls der Zeit, zumindest politisch gesehen.
Genau, immer aktuell, ja.
Aber nochmal zurück zur Frage, haben Sie mal eins dieser Ideen eingereicht oder ist das, verfolgen Sie damit einen anderen Zweck?
Ich glaube, ich verfolge beides, aber ich habe tatsächlich das Superhospital damals bei Herrn Spahn eingereicht, aber ich habe keine Antwort bekommen.
Also normalerweise möchte ein Architekt ja, dass das, was er zeichnet, auch gebaut wird. Wie finanzieren Sie sich denn dann, wenn das wie bei Herrn Spahn nicht der Fall ist?
Ja, da könnte ich vielleicht jemanden zitieren, also die Projekte werden ja veröffentlicht, werden relativ viel zitiert und vielleicht zitiere ich einfach mal einen. Ich muss nur kurz schauen. Hier schreibt einer, dass ich mich vor allem über linksgrüne Geldtöpfe finanziere.
Okay, und welche sind das?
Ich weiß es nicht. Also ich mache genauso seriöse Architektenarbeit und mache genauso unseriöse Architektenarbeit und dann gibt es natürlich auch eine Querfinanzierung dadurch.
Ja, verstehe. Sie haben eben gesagt, linksgrün versiffte Geldtöpfe, also eine Art Promo in die Richtung.
So verstehe ich das nicht. Das war ein Zitat eines Lesers. Ich würde mich selbst so nicht bezeichnen, nee.
Wie würden Sie es bezeichnen? Ist das eher Kunst, Satire oder ein Gedankenanstoß?
Ja, Sie haben es ja vorher schon gesagt, aktivistische Architektur. Das heißt, dass man nicht wartet, bis man Auftrag bekommt, sondern dass man einfach aktiv wird und sich selber überlegt, was vielleicht gesellschaftlich relevant sein könnte, wäre, anstatt das nächste Einfamilienhaus in die Pampa zu setzen, das nur Energie verschleudert.
Wann rückt denn ein Gebäude oder ein Areal in Ihren Fokus? Was muss da passieren?
Ich würde es als so eine Art spätkapitalistische Ruine bezeichnen. Also ein Gebäude, was eigentlich gar nicht mehr in unsere Zeit passt. Angefangen mit, ich weiß nicht, Sie haben ein paar Projekte erwähnt, angefangen eigentlich mit Buckingham Palace, der zu Affordable Palace umgebaut wurde. Dann auch der Berliner Flughafen, der ja auch wiederum hier mit, sage ich mal, sehr langen Planungszeiten einfach auch in der Zeit geplant entstanden ist, in der auch noch anders über Fliegen und über Klimaschutz gedacht worden ist. Und dann nach 20, 30, 40 Jahren, wenn er dann mal fertig ist, hat sich natürlich auch irgendwie die Gesellschaft verändert. Und dann stellt sich natürlich schon die Frage, warum wir jetzt hier in Berlin einen dritten Flughafen brauchen.
Kommen wir nochmal auf Nord Stream 3 zu sprechen. Das geplante Wasserschloss ist ja nicht nur ein Schlussstrich unter russische Gasimporte, es soll auch ein pazifistischer Ort werden, wie Sie eingangs erwähnt haben, eine UN-Vollversammlung der kleinen Leute. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
Naja, da kann man sich vorstellen wie eine Art Stipendium. Das heißt, Deutschland verteilt Stipendien, die verlost werden weltweit in jedem Staat. In der UNO sind, glaube ich, 194 Staaten vertreten. Und dann bekommt jeder Bürger dieses Staates die Chance, an diesem Gewinnspiel, sage ich mal, teilzunehmen. Und kann dann einen Monat, wird er dann nach Deutschland eingeladen, eben auf dieses Gelände von Nord Stream 2. Und kann dort einen Monat verbringen und kann andere Bürger aus anderen Ländern kennenlernen.
Haben Haben Sie auch schon Ideen, was die dann da so machen?
Ja, das ganze Gelände wird umgebaut. Und dann gibt es verschiedene Einrichtungen. Da gibt es zum Beispiel eine Sprachschule, dann gibt es verschiedene Ateliers, Begegnungsstätten, es gibt Werkstätten, es gibt Galerien, es gibt eine Versammlungshalle, es gibt auch so eine Art Amphitheater. Da muss man sich natürlich dann, wenn das mal fertig gebaut wird, ein detailliertes Programm überlegen. Aber da geht es dann um Völkerverständigung.
Sie haben eben gesagt, was aktivistische Architektur machen soll, nämlich schnell auf die Situation reagieren. Ist es da wirklich so ein Wasserschloss, das wir brauchen? Ich meine, bereits in den ersten 3 Wochen seit der russischen Invasion sind knapp 200.000 Menschen aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet. Reizt Sie das nicht als aktivistischer Architekt? Die ganz pragmatische Frage nach einer Unterbringung, die vielleicht schöner ist als umzäunte Containerlager?
Ja, aber ich find das fast etwas geschmacklos, glaube ich. Also die Frage stellt sich ja immer bei so aktivistischen Projekten, die dann auch in so Krisen funktionieren. Wenn man dann auch eine Schwelle übertritt, wie weit kann man gehen, über was kann man überhaupt noch machen? Und diese Flucht, dieser Krieg, diese Bilder, die dadurch provoziert werden, da hätte ich jetzt einfach Skrupel gehabt, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Deswegen setzt sich das Projekt ja bewusst jetzt nicht mit dem Krieg an sich auseinander, weil der einfach schrecklich ist und da gibt es auch keine Antworten dafür, sondern die setzt sich ja auch mit der Frage der erneuerbaren Energien ab und einfach allgemein geht auch in die Vergangenheit zurück und fragt vielleicht auch so, wie konnte es eigentlich so weit kommen, dass wir uns so abhängig gemacht haben von diesen fossilen Energiestoffen?
Aber es geht ja nicht darum, dass Sie sich jetzt mit der Frage des Kriegs auseinandersetzen müssten, sondern Sie könnten sich auch einfach wirklich mit der pragmatischen Frage auseinandersetzen, was machen wir mit den ganzen Geflüchteten, die jetzt aus der Ukraine ankommen, vielleicht auch besser als damals 2015 mit den Geflüchteten aus Syrien.
Ja, einerseits haben Sie recht, andererseits ist dann, sage ich mal, ein medialer Shitstorm, den ich zum Beispiel auch bei Projekten wie Affordable Palace erfahren hatte, dann eben schon eine Hemmschwelle, wo man sich sagt, es gibt so verschiedene Themen, die man jetzt also nicht unbedingt sofort so angehen muss, glaube ich. Weil es eben auch keinen Auftraggeber gibt jetzt erstmal. Und dann auf diesem Leid von Menschen jetzt ein Projekt zu machen, das dann am Ende aber nicht umgesetzt wird, hätte ich so ein bisschen Zweifel, ob das so korrekt wäre.
Das war der Corso-Podcast. Weitere Folgen unter anderem mit dem Direktor des Deutschen Architekturmuseums Peter Kaschola-Schmal über Willkommensarchitektur finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und in unserer kostenfreien DLF-Audiothek-App. Kolja Unger und
Benedikt Hartl.
Wir sagen Tschüss.
Ciao.
Corso. Kunst und Pop.